Sie hören Stern des Nordens von D.B. John, aus dem Englischen von Karen Wittun und Sabine Lengsfeld, gelesen von Dietmar Wunder, ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Insel Benyong, Südkorea, Juni 1998. Das Meer war ruhig an dem Tag, als Su Min verschwand. Sie sah dem Jungen zu, wie er aus Treibholz ein Lagerfeuer baute. Die einsetzende Flut brachte hoch aufgetürmte, aschrosa schimmernde Wolken mit sich. Sie hatten den ganzen Tag über kein Boot gesehen. Der Strand war menschenleer. Die Welt gehörte ihnen. Sie hob den Fotoapparat und wartete, bis er ihr das Gesicht zuwandte.
Yehun!
Auf dem Foto würde später ein muskulöser 19-Jähriger mit einem schüchternen Lächeln zu sehen sein. Für einen Koreaner war er dunkel. Auf seinen Schultern lag eine Salzkruste wie bei einem Perlentaucher. Sie gab ihm die Kamera, er machte ein Foto von ihr.
»Ich war noch nicht so weit«,
sagte sie lachend. Auf dem Foto schob sie sich gerade das lange Haar aus dem Gesicht. Ihre Augen waren geschlossen in purem Wohlbehagen. Das Feuer brannte inzwischen, Holz knarzte und knackte. Yehun stellte eine zerbeulte Pfanne auf drei Steinen über die Flammen und goss Öl hinein. Dann legte er sich neben sie in den weichen, warmen Sand oberhalb der Flutlinie, stützte sich auf einen Ellbogen und sah sie an. Er betrachtete ihre Halskette, die später mit so viel Trauer und Erinnerungen verbunden sein würde. Eine dünne Silberkette mit einem winzigen silbernen Anhänger in Tigerform, das Symbol Koreas. Er berührte ihn mit der Fingerspitze. Su Min drückte seine Hand an ihre Brust. Sie küssten sich. Er roch nach Meer und grüner Minze und Tintenfisch und Marlboros. Sein dünner Bart kratzte an ihrem Kinn. All diese Details, jede kleine Einzelheit, würde sie ihrer Schwester in einem Luftpostbrief erzählen, den sie im Geiste bereits schrieb. Das Öl spritzte in der Pfanne. Yehun briet einen Tintenfisch, den sie mit Chilipaste und Reisbällchen aßen, während sie zusahen, wie die Sonne am Horizont versank. Die Wolken hatten sich in Flammen und Rauch verwandelt und das Meer glich einer riesigen, violetten Glasfläche. Nach dem Essen nahm er seine Gitarre und begann mit leiser, klarer Stimme Ariang zu singen. Seine Augen glänzten im Feuer. Das Lied nahm den Rhythmus der Brandung auf und sie spürte, dass sie diesen Moment niemals vergessen würde. Sein Gesang brach ab. Angespannt starrte er aufs Meer hinaus. Dann ließ er die Gitarre fallen und sprang auf. Su Min folgte seinem Blick. Im Licht des Feuers wirkte der Sand zerfurcht und aufgerissen wie eine Mondlandschaft. Sie konnte nichts erkennen. Nur die Wellen, die donnernd mit heller Gischt brachen und auf dem Strand ausliefen. Dann sah sie es. Kurz hinter den Schaumkronen, knappe 100 Meter vom Strand entfernt, begann das Meer zu brodeln und zu kochen. Das Wasser wurde zu blassem Schaum gerührt. Eine Fontäne wie von einem Wal stieg auf, im Dämmerlicht gerade noch erkennbar. Su Min stand auf und griff nach Yehuns Hand. Vor ihren Augen teilte sich das brodelnde Wasser, als würde das Meer aufgerissen, und enthüllte ein schwarzes, glänzendes Objekt. Su Min spürte, wie sich ihr Magen umdrehte. Sie war nicht abergläubisch, doch sie hatte das Gefühl, der Manifestation des Bösen beizuwohnen. Alles in ihr schrie nach Flucht. Plötzlich wurde sie geblendet. Ein heller Lichtstrahl, umgeben von einem orangefarbenen Rand, richtete sich vom Meer aus auf sie. Su Min wandte sich um und zog Yehun mit sich. Stolpernd hasteten sie durch den weichen, tiefen Sand. Ihre Sachen ließen sie zurück. Doch schon nach wenigen Schritten blieben sie abrupt stehen. Aus den Schatten der Dünen tauchten schwarz maskierte Gestalten auf und rannten mit Seilen in den Händen auf sie zu. Datum 22. Juni 1998, AZ 734988-220598. Bericht der Polizei von Jincheon auf Anfrage der Bundespolizei Sodemongu, Seoul. Der Befehl lautete, herauszufinden, ob die beiden vermissten Personen, die zuletzt am 17. Juni um 14.30 Uhr gesehen wurden, vor ihrem Verschwinden die Insel Benjong verlassen haben. Mit ehrerbietigen Grüßen, Inspektor Go Untek. Aufnahmen der am Fähranleger der Insel Benjong installierten Sicherheitskameras legen nahe, dass niemand, der den vermissten Personen ähnlich sehe, zur fraglichen Zeit eine der ablegenden Fähren bestiegen hat. Schlussfolgerung: Die Vermissten haben die Insel nicht per Fähre verlassen. Die Küstenwache hat zur Zeit des Verschwindens der beiden vermissten Personen keine anderen Schiffe im Gebiet registriert. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Nordkorea ist der Schiffsverkehr hier stark eingeschränkt. Schlussfolgerung: Die Vermissten haben die Insel nicht auf einem anderen Schiff oder Boot verlassen. Ein Inselbewohner entdeckte gestern neben einem heruntergebrannten Lagerfeuer am Strand Kondol eine Gitarre, Schuhwerk, Kleidungsstücke, einen Fotoapparat sowie zwei Portemonnaies mit Bargeld, Fährfahrkarten, Ausweisen und Büchereikarten, die den beiden Vermissten gehörten. Die Ausweise entsprachen den von der Universität San Myeong übermittelten persönlichen Angaben. Sie gehörten Park Yehun, männlich, 19, wohnhaft im Doksan-Distrikt von Seoul. Mutter lebt auf der Insel Benjong. Williams Soo Min, weiblich, 18, US-Bürgerin, seit März im Land und als Studentin eingeschrieben. Ab 7 Uhr suchte die Küstenwache das fragliche Seegebiet im Umkreis von 5 Seemeilen per Helikopter ab. Die vermissten Personen wurden nicht gefunden. Schlussfolgerung: Beide Personen sind bei einem Badeunfall ertrunken. Das Meer war ruhig, doch laut Küstenwache ist die Strömung ungewöhnlich stark gewesen. Die Leichen sind inzwischen vermutlich weit hinausgetrieben. Mit Ihrem Einverständnis werden wir die Helikoptersuche einstellen und empfehlen höflich, die Familien der vermissten Personen zu informieren. Erster Teil. Die Saat der Klassenfeinde, wer auch immer sie sind, muss bis in die dritte Generation ausgerottet werden. Kim Il-sung, 1970, im Jahr 58 des Juche-Kalenders. Kapitel 1. Georgetown, Washington D.C., Oktober 2010. Jenna wachte davon auf, dass ihre Kehle einen Schrei herauspresste. Sie atmete keuchend. Die Bilder des Albtraums verzerrten ihren Blick. In den wirren Sekunden zwischen Traum und Erwachen konnte sie keinen Muskel rühren. Erst allmählich nahmen die Dinge im dunklen Zimmer Gestalt an. In den Heizkörpern zischte leise der Dampf. In der Ferne schlug der Glockenturm die volle Stunde. Jenna seufzte und schloss wieder die Augen. Ihre Hand lag an ihrem Hals, auf der dünnen Silberkette, mit dem winzigen silbernen Tiger, die sie Tag und Nacht trug. Sie schlug die Decke zurück, kühle Luft strich sanft über ihren verschwitzten Körper. Geräuschlos dellte sich neben ihr die Matratze ein. Im Dämmerlicht blitzten gelbgrüne Augen auf. Cat, ihr Kater, war wie aus dem Nichts aufgetaucht, aus einer anderen Dimension, wie von den Glocken herbeigerufen. »Hallo, du«, sagte sie und kraulte ihn am Kopf. Der Radiowecker sprang an. Außenministerin bezeichnete den Raketenstart als höchst provokativen Akt, der die Sicherheit der Region gefährde. Die Küchenfliesen unter ihren nackten Füßen waren eiskalt. Jenna goss Milch für Cat ein, wärmte den kalten Kaffee aus der Kanne in der Mikrowelle auf und trank ihn, während sie sich für die auf ihrem Telefon angestauten Nachrichten wappnete. Dr. Levy hatte angerufen, um den 9-Uhr-Termin zu bestätigen. Außerdem der Herausgeber von East Asia Quarterly, der die Veröffentlichung ihres Beitrags besprechen wollte und sich mit unheilvoller Stimme erkundigte, ob sie heute Morgen schon Radio gehört hätte. Die älteren Nachrichten waren auf Koreanisch und stammten von ihrer Mutter. Sie drückte eine nach der anderen weg, bis sie die erreichte, die sie suchte. Eine Einladung zum Mittagessen in Annadale am Sonntag. Die Stimme ihrer Mutter klang zugleich würdevoll und verletzt, und Jenna bekam sofort ein schlechtes Gewissen. Mit der Kaffeetasse in der Hand starrte sie in den düsteren Hinterhof hinaus, sah im Glas aber nur die Spiegelung der farbigen Kücheneinrichtung und musste sich wohl damit abfinden, dass die hohlwangige, magere 30-Jährige, die ihr entgegenblickte, sie selbst war. Aus dem Kleiderhaufen unter dem Klavierhocker zog sie ihre Laufschuhe und die Jogginghose hervor, band sich die Haare nach hinten und trat in die Kälte der O Street hinaus, wo der Postbote sie unfreundlich ansah. »Doch, doch, guter Mann, ich bin schwarz und wohne in dieser Gegend.« Sie joggte durch die grauen Schatten der Bäume in Richtung des Treidelpfads. Georgetown sah an diesem Morgen aus wie die Kulisse eines Gruselfilms. Ein kalter Nordostwind wirbelte Blätter in den stahlgrauen Himmel auf. An Fenstern und Türen lauerten Kürbisse. Ohne richtig aufgewärmt zu sein, setzte sie zum Sprint an. Die Böen vom Kanal fegten ihr den bösen Traum aus dem Kopf.